Es gab Eltern, die fanden das ganz toll von der ersten Sekunde an und da habe ich den Eindruck gehabt, okay, das funktioniert. Es gab aber auch Eltern, die fast ein wenig vor den Kopf gestoßen waren. Warum redet sie jetzt mit meinem Zweijährigen und nicht direkt mit mir? Warum begrüßt sie mich nicht direkt? Innerhalb von Minuten war das aber dann eigentlich vorbei, diese Irritation, weil man eigentlich denselben Menschen ins Zentrum setzt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
In dieser Folge von Pflegende Eltern – Lebensgeschichten spreche ich mit Denise. Sie ist Ärztin in Tirol und in München. Mit ihr spreche ich über ihre Erfahrungen als Ärztin in der Kommunikation mit Eltern, aber auch mit ganz jungen PatientInnen im Krankenhaus. Viel Freude beim Zuhören. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegende Eltern Lebensgeschichten. Und heute habe ich nicht einen Elternteil zu Gast, sondern Denise. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Freue mich, dass ich da sein darf.
Genau, Denise ist pädiatrische Gastroenterologin und Hepatologin. Ein sehr langes Wort. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Ja, der Zungenbrecher bedeutet eigentlich in erster Linie, dass ich mich mit Magen-, Darm- und Lebererkrankungen im Kindesalter beschäftige. Und ich bin Kinderärztin. Also die Spezialisierung ist hinten angestellt. Bei uns als Kinderärztin betrifft uns eigentlich immer das ganze Kind und der ganze Körper. Und dann erst in weiterer Folge spezialisieren wir uns auf ein Organ zum Beispiel. In meinem Fall ist es die Leber. Und ich mache das jetzt schon seit 9 Jahren und auch schon seit einigen Jahren in dieser Spezialisierung. Ja, ein kunterbunter Alltag mit viel spannenden Aufgaben und Erlebnissen und auch schönen Eindrücken.
Genau, und du bist so sehr Spezialistin, dass du gleich an 2 Standorten gebraucht wirst. Vielleicht kannst du etwas darüber erzählen, wie dein Alltag so abläuft.
Ob das jetzt daran liegt, dass ich so sehr Spezialistin bin, sei dahingestellt. Aber wir sind natürlich in diesem Gebiet recht gut vernetzt. Je spezialisierter man ist, desto weniger Leute beschäftigen sich damit und desto besser muss unsere Vernetzung sein. Und wir treffen uns dann immer eigentlich recht regelmäßig zu Kongressen oder Meetings und tauschen uns dort aus. Und wenn dann zum Beispiel einfach die Möglichkeit besteht, sich auch wirklich in Form von Austauschprogrammen gegenseitig zu unterstützen und sich weiterzubilden, dann nutzt man das natürlich. Und ich bin momentan wirklich an 2 Zentren angestellt, was meinen Alltag noch ein bisschen intensiver macht, als er ohnehin schon war. Genieße es aber sehr, dass ich einfach diesen Perspektivenwechsel habe und den Austausch mit anderen Kollegen und Spezialisten auch.
In welcher Alltagssituation steckst du gerade und was kommt zum Beispiel nach diesem Gespräch heute noch auf dich zu?
Also ich sitze hier gerade ungewöhnlicherweise vor einem riesengroßen Mikrofon, das normalerweise nicht hier steht auf meinem Tisch. Was wartet heute noch auf mich? Klinikalltag und heute sogar mal Schwerpunkt Wissenschaft. Also ich darf mich heute mit meinen Tabellen beschäftigen und mit meinem Ethikantrag, was ich durchwegs luxuriös finde.
Was ist das für ein Ethikantrag?
Für unsere nächste Studie, die wir gerne machen wollen. Da braucht es natürlich immer zunächst einen Ethikantrag, ob das auch so, wie wir uns das vorstellen, durchführbar oder in Ordnung ist. Und dann wird losgelegt.
Wie kann man sich so einen typischen Tag vorstellen als Ärztin?
Ein typischer Tag beginnt mit Kaffee. Meistens aus der Bialetti, je nachdem an welchem Standort. Ich bin dann oftmals gar nicht, also viel Zeit zu frühstücken bleibt meistens nicht. Dann setze ich mich aufs Rad und radle in die Klinik. Das ist mir immer sehr wichtig, dass ich am Weg in die Klinik Frischluft habe, weil man dann recht lang indoor sich bewegt. Und dann das Erste, was man morgens macht, meistens noch ein paar Minuten, bevor die Arbeit überhaupt offiziell losgeht, weil die Ruhe einfach was sehr, sehr Feines ist in der Früh, finde ich, ist, dass man entweder Laborwerte checkt von bestimmten Patienten, weil man einfach neugierig ist oder wissen möchte, wie die Nacht war. Oder dass man seinen E-Mail-Account mal beginnt zu leeren und zu filtern, was gibt es da für wichtige Nachrichten, die ich schneller beantworten muss als andere vielleicht. Und dann ein bisschen versuchen, zumindest eine Struktur für den Tag zu finden, die ändert sich dann eigentlich täglich aufgrund von unvorhergesehenen Dingen. Also ich rechne damit, dass mein Plan nicht aufgeht.
Und mit was für PatientInnen hast du zu tun?
Also in der Regel momentan hauptsächlich wirklich mit Kindern, die Lebererkrankungen haben oder auch Kinder, die eine Lebertransplantation benötigen und die dementsprechend sowohl direkt bei uns auf der Station bleiben müssen, weil sie einfach schwerer krank sind und stationäre Betreuung bedürfen. Aber auch Kinder, die ambulant nur zu Blutkontrollen kommen oder Kinder, die zum Beispiel nur einen Eingriff benötigen, eine Ernährungssonde benötigen oder eine Magen- oder Darmspiegelung benötigen. Also es ist recht unterschiedlich. Es ist auch manchmal so, dass wir zu Spezial- oder zu anderen Fällen, die den Patienten oder Patientinnen eigentlich eine ganz andere Grunderkrankung haben, dazugerufen werden, weil man einfach die gastroenterologische oder hepatologische Expertise braucht, weil das einfach Organe sind, die natürlich oftmals auch in Mitleidenschaft gezogen werden bei anderen Erkrankungen.
Du hast dich auch viel mit Kommunikation beschäftigt und die ist ja auch ein wesentlicher Teil in dem Prozess, mit einem Patienten umzugehen und auch nicht nur mit dem Patienten, sondern auch mit den Eltern. Wie erlebst du die Kommunikation in deinem Alltag?
Ich habe mich damit beschäftigt, weil das für mich die größte Herausforderung war in erster Linie. Also man startet in diese Berufswelt mit purem Idealismus und mit ganz, ganz viel Theoriewissen und das, was in der Praxis eigentlich wesentlich ist und das Herausforderndste, dafür wird man unwesentlich vorbereitet. Und mich hat das immer von Anfang an sehr beschäftigt, insbesondere in der Pädiatrie, also in der Kinderheilkunde, dass man einfach mehrere Gesprächspartner vor sich hat und dass man eigentlich dieser Situation oftmals primär nicht gerecht wird. Dass vielleicht das Kind eine ganz andere Kommunikation braucht als die Eltern. Dass der Ansprechpartner einfach, den muss man wählen, man muss sich entscheiden. Spreche ich jetzt direkt die Mutter an oder den Vater oder spreche ich direkt meine Patientin oder meinen Patienten an? Und je nachdem, was man für eine Herangehensweise wählt, entwickelt sich das Gespräch in eine andere Richtung. Und zu diesem Punkt, dass man da mehrere Gesprächspartner hat und oftmals auch wirklich komplexe Zusammenhänge, die man versucht zu kommunizieren, ist einfach der Zeitfaktor der eigentlich uns die größten Probleme macht. Das einfach oftmals gerade in größeren Kliniken sehr wenig Zeit ist für Kommunikation und für gute Kommunikation, sodass wirklich das, was man sagen möchte oder transportieren möchte, auch wirklich beim Gegenüber ankommt.
Das heißt, ein höherer Personalschlüssel würde dem Ganzen mehr helfen?
In jedem Fall würde ein höherer Personalschlüssel Probleme erleichtern, aber auch die Ausbildung sollte dahingehend wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Fokus darauf legen. Das passiert jetzt mittlerweile schon. Also wir hatten damals auch schon, das nannte sich ärztliche Gesprächsführung. Das war allerdings nur ein klitzekleines Praktikum, was uns allen sehr gefallen hat und sehr geholfen hat. Ich glaube, dass da noch viel mehr Wert drauf gelegt werden muss, dass wir da auch eine professionelle Ausbildung erfahren, weil das wirklich einer professionellen Ausbildung bedarf und nicht nur Erfahrungswerten und eben Eigenfortbildung.
Jetzt ist dieser Podcast ja pflegende Eltern Lebensgeschichten und deswegen fragen sich viele ZuhörerInnen vielleicht, warum haben wir jetzt eine Ärztin eingeladen? Aber es geht heute eben auch um eben Kommunikation mit Eltern in Krisensituationen. Und ich würde dich mal fragen aus deiner Expertise, wie kann denn eine transparente Kommunikation mit Eltern in Krisensituationen helfen, wenn sie eben mit belastenden Diagnosen oder schwierigen Entscheidungen konfrontiert werden?
Oftmals habe ich, also ich versuche mich jetzt gerade in meine Situationen reinzudenken, deswegen seufze ich oftmals am Anfang. Es gestaltet sich recht häufig so, dass der Eindruck entsteht, dass die Eltern zu einem kommen und sehr wohl spüren, dass gravierend etwas nicht in Ordnung ist. Also die Haltung, die Kommunikation, der Druck, der dahinter ist, der wird eigentlich von Anfang an klar. Das ist auch etwas, was mich oft dann auch hellhörig macht. Und dieses Gefühl ist vorhanden. Und es nicht anzusprechen und es nicht direkt anzugehen, macht das Gefühl nicht weg. Und in meiner Erfahrung, und das ist eine individuelle Erfahrung, ich glaube, die macht jeder bei uns unterschiedlich, je nachdem, was für eine Ausbildung, was für Situationen man miterlebt, war dieses direkte Ansprechen von den Tatsachen, hat eigentlich zu einer Erleichterung und zu einem, ja, zu einem Fluss geführt. Weil man kann natürlich leider Gottes die Situation und die Wahrheit nicht verändern, aber man kann sie ansprechen, darüber reden und dann in weiterer Folge, und das braucht oftmals ein bisschen Zeit, dann auch das zu verarbeiten, einen Plan machen. Wie komme ich aus der Situation wieder raus? Was können wir tun? Was sind die nächsten Schritte? Und dafür muss man zunächst diesen Punkt ansprechen, und das fühlt sich immer noch verrückt an, wenn man das macht. Also das macht doch was mit demjenigen, der das kommunizieren muss. Das ist auch nicht leicht, finde ich, nach wie vor nicht. Aber ich finde es, oder ich empfinde es als sehr wichtig, da sehr klar und transparent zu sein, nicht gefühlslos direkt, aber dennoch so direkt, dass die Botschaft und der Inhalt ankommt und dass man nicht das Gefühl hat, man ja, spricht um den sprichwörtlichen heißen Brei herum.
Das heißt, man hat ja eben viele verschiedene Aufgaben als Ärztin. Man muss Fachwissen haben, aber eben auch kommunizieren und dann aber eigentlich auch noch damit umgehen können selbst, damit man jetzt nicht selbst belastet wird dadurch. Wie ist das für dich? Wird man da auch speziell ausgebildet? Nimmt man was mit nach Hause oder wie schafft man es, damit umzugehen mit belastenden Situationen, die einen jeden Tag ja umgeben?
Manchmal besser, manchmal schlechter. Anfänglich war das sicherlich ein Thema für mich, das mich herausgefordert hat, in erster Linie das nicht mit nach Hause zu nehmen, weil man gerade als Kinderärztin, finde ich, oft Persönlichkeitsstrukturen aufweist, die einfach das Ganze sehr stark auch miterleben. Was ich auch weiterhin tue, aber ich versuche schon, also man versucht dann, sich abzugrenzen in dem Sinn, dass man weiß, zu wem die Gefühle gehören und was man für eigene Gefühle da mitbringt in das Gespräch. Und ich glaube, das hat mir am meisten geholfen, zu erkennen, was sind meine Gefühle, was sind die Gefühle der Familie, und dann mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Und meine Aufgabe ist, zum einen in Situationen, wo es laut, wild und chaotisch ist, weil einfach ja, teilweise bricht das Leben zusammen für diese Familien, dann ruhig zu sein und ja, Gelassenheit auszustrahlen, weil das einfach gerade wichtig ist in der Situation. Das sehe ich dann auch als meine Aufgabe an. Und dann kann man das, finde ich, leichter transportieren, wenn man, es klingt jetzt blöd, aber einen Arbeitsauftrag hat, finde ich. Ich habe da auch einen Arbeitsauftrag, diese Situation zu managen und nicht nur den Inhalt zu transportieren und nicht nur die medikamentöse Therapie oder die weiteren Schritte medizinischer Natur einzuleiten. Und das braucht aber, finde ich, Erfahrung. Es braucht den Austausch mit Kollegen. Also wir brauchen immer mal wieder Gespräche untereinander, um uns da auch einfach zu reflektieren. Und es braucht auch mitunter Mediation und die Möglichkeit, auch außerhalb in einem geschützten Rahmen darüber zu reden, weil das gibt einfach auch Fälle und Zeiten, da ist es zu viel, und da muss man sich damit auseinandersetzen. Nochmals. Und wenn man das nicht tut, dann holt es einen ein.
Ich habe mir ein bisschen das Institut angeschaut, wo du auch arbeitest. Und da gibt es nicht nur jetzt Ärztinnen, die physisch handeln, sondern es gibt zum Beispiel auch Psychologinnen oder Psychiaterinnen. Und im Vorgespräch hast du eben auch erwähnt, es gibt zum Beispiel Mediation, die man hinzuziehen kann. Welche Hilfe kannst du dir denn holen, um zum Beispiel mit Eltern oder Kindern noch besser kommunizieren zu können?
Also in erster Linie ist es bei uns immer ein recht ganzheitliches Therapiekonzept, und auch in der Situation eben eines schwierigen Gesprächs ist es zum einen oftmals wichtig, dass man sich jemand Zweiten hinzuzieht, hängt jetzt davon ab, worum es in erster Linie geht. Wenn man jetzt wirklich eine Botschaft oder Nachricht übermitteln will, die potenziell dazu führt, dass die Eltern einfach eine schlechte Nachricht erfahren oder eben emotionale Unterstützung benötigen, unabhängig von dem, dass sie inhaltlich natürlich aufgeklärt werden wollen von mir als Ärztin, dann kann man natürlich eine Psychologin hinzuziehen. Man kann aber auch jemanden, einen zweiten aus dem Team hinzuziehen, der dann einfach die Aufgabe hat, sie aufzufangen und auf diese Emotionen einzugehen, damit man sich quasi so im Gespräch diese Punkte aufteilen kann, was es leichter macht, da klar auch den Inhalt zu transportieren. Und wir haben auch die Möglichkeit, prinzipiell auf ein recht breites Team zuzugreifen aus Pfleger und Pflegerinnen, aus Therapeutinnen aus verschiedensten Ecken, auch Maltherapeutinnen und Ergotherapeutin, Physiotherapeutin. Also einfach wirklich ein Team, was insbesondere bei chronisch kranken Kindern ja auch intensiv eingebunden ist in die Therapie und da auch eine Bezugsebene besteht. Und das kann auch helfen, dass die beim Gespräch dabei sind und einfach nochmal unterstützend für die Familie oder für das Kind da sind. Je nachdem, ob das Kind bei dem Gespräch direkt anwesend ist und dann vielleicht Ablenkung haben möchte oder einfach jemanden, der neben ihm sitzt oder ob einfach zusätzlich noch ein weiterer Zuhörer oder eine Zuhörerin sich gut anfühlt.
Was verändert sich für Eltern, wenn du als Ärztin in den Raum kommst und das Kind bewusst ins Zentrum des Gesprächs nimmt und dich dann erst mit den Eltern beschäftigt?
Das war recht spannend, weil ich exakt das recht abrupt umsetzen wollte vor einigen Jahren, also eigentlich Beginn meiner Ausbildung als Assistenzärztin, weil mich dieses Vieleck an Gesprächsebenen sehr herausgefordert hat. Und das war so ein Versuch, dass ich das jetzt einfach in jedem Fall direkt immer in jeder Situation zunächst mit dem Kind Kontakt aufnehme, egal ob das jetzt ein Säugling ist oder ein Kleinkind oder ein Jugendlicher und dann erst mich die Eltern zum Beispiel begrüße. Und das war durchwegs eine sehr aufschlussreiche Phase für mich, weil es gab Eltern, die fanden das ganz toll von der ersten Sekunde an und habe ich den Eindruck gehabt, okay, das funktioniert. Es gab aber auch Eltern, die fast ein wenig vor den Kopf gestoßen waren. Warum redet sie jetzt mit meinem Zweijährigen und nicht direkt mit mir? Warum begrüßt sie mich nicht direkt? Und innerhalb von Minuten war das aber dann eigentlich vorbei, diese Irritation oder teilweise in Sekunden, weil man eigentlich denselben Menschen ins Zentrum setzt. Und das ist eine Erkenntnis, die dann eben bei manchen früher, bei manchen später aufkommt. Und die dazu geführt hat, dass für mich die Gesprächssituationen durchwegs mehr ihren Zweck erfüllt haben und mehr Struktur bekommen haben, einfach dadurch, dass ich mich selbst auch, mein Fokus auch recht klar war. Weil man führt total viele Gespräche, man sieht wirklich viele Patienten am Tag und in diesen Nachtdiensten einmal mehr und man ist auch nur ein Mensch und man muss sich in irgendeiner Weise da stets auf eine neue Situation und neue Gesprächspartner einstellen. Und es hilft, wenn man da für sich selber einen Weg gefunden hat, der natürlich abwandelbar ist, je nach Situation, aber der einem einfach den Einstieg gleich mal klar definiert. Wer ist mein Gesprächspartner in erster Linie? Wer ist mein Fokus? Um wen geht es hier eigentlich?
Wie wirkt das dann auf die Kinder? Wie reagieren die?
Sehr unterschiedlich, was ich sehr schön finde. Es gibt natürlich manche, die sind schüchtern und dafür sehe ich das dann auch nicht. Es gibt viele, die dann wild drauf losreden und da entstehen dann auch ganz spannende Gespräche. Prinzipiell, glaube ich, freut sich jeder Mensch, wenn man mit ihm in Kontakt tritt und dabei jetzt nicht fordernd oder überbordend ist, egal wie alt man ist.
Wenn du mit starken Emotionen umgehen musst in deinem Alltag, wie erlebst du das, auch emotionale Reaktionen von Eltern in extrem belastenden Situationen? Wie kann man Eltern in solchen Momenten unterstützen?
Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ich denke, das lässt sich auf verschiedene Lebenssituationen umlegen. Wenn jemand außer sich ist vor Angst oder vor Wut oder vor Traurigkeit, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach mal zuzuhören und da zu sein. Und das auch zu akzeptieren, dass das jetzt gerade einfach wichtig ist, der emotionale Ausbruch. Und das gehört in vielen Situationen dazu und ist absolut nachvollziehbar. Was trotzdem, glaube ich, relevant ist, ist, dass man auch, wenn man zum Beispiel mal mit Wut oder Aggressionen konfrontiert wird, einfach um diese Trauer loszuwerden, hat man das ja manchmal, dass man das dann, das schlägt dann abrupt in Wut und Aggression um und man braucht irgendjemanden, an dem man es auslassen kann, dann stehen halt auch wir da. Und natürlich muss man sich selbst schützen, aber in vielerlei Hinsicht ist es ja harmlos. Also ich kann es nachvollziehen, dass man manchmal um sich schlagen muss, verbal, um diesen Stress und diesen Schock loszuwerden. Und da ist es eigentlich meistens so, dass ich gar nicht viel sagen muss.
Du hast im Vorgespräch auch viel erzählt, dass es um Transparenz geht und dass Transparenz auch ein besseres Gefühl erzeugen kann, als etwas zu beschönigen. Warum ist es denn wichtig, ehrlich über schwere Themen zu sprechen? Wie kann man Eltern ermutigen, diese Offenheit für ihr Kind mitzutragen?
Ich denke, ganz oft kann man das recht klar in der Situation ansprechen, weil ich ihnen versuche, die Perspektive ihres Kindes aufzuzeigen und zu zeigen, sie sehen ja, dass er das mitbekommt. Sie sehen, wie er sich verhält, sie sehen, was er für Fragen stellt. Und die Kinder zeigen das in der Regel, ob sie drüber reden wollen oder nicht. Oder sie sagen das auch recht klar. Ich frage auch manchmal einfach direkt, ob, wenn es jetzt zum Beispiel ein Kind, Kleinkind bis Schulkindalter ist, dann kann man auch direkt fragen, möchtest du da jetzt darüber reden, warum du hier bist, was für eine Krankheit du hast und warum die Mama jetzt traurig ist. Das kann man ansprechen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass man Schwingungen, Gefühle und Stress insbesondere von Bezugspersonen sehr wohl mitbekommt und die dann einordnen möchte als Kind. Und auch selber merkt, wenn man krank ist, dass was nicht in Ordnung ist. Und man muss, natürlich kommuniziert man zum Beispiel eine Leukämie, einen Blutkrebs oder eine schwere Lebererkrankung mit einem Sechsjährigen anders als mit der erwachsenen Mama. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es falsch wäre, dem Sechsjährigen zu sagen, es ist alles in Ordnung, aber du musst da jetzt im Krankenhaus bleiben. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Oder man sagt ihm, ja, das ist irgendwas anderes, harmloses und es wird gleich alles wieder gut. Es wird nicht gleich alles wieder gut. Der kapiert es ja, dass er da jetzt wochenlang hier ist und dass er Medikamente kriegt und dass es ihm nicht gut geht. Und da gibt es keine Lösung für jeden Fall, die auf jeden Fall passt, sondern da braucht man Zeit, um sich auf die Situation, auf die Menschen einzustellen, um die richtigen Worte zu finden, um auch Fragen zu beantworten. Ganz oft ist es so, dass ich eigentlich weniger Fragen stelle, sondern einfach sitze und warte, was für Fragen kommen. Und dann kann ich versuchen, die richtigen Worte zu finden und das zu transportieren, was du eben als Transparenz bezeichnet hast, was halt unsere medizinische Einschätzung ist. Und bin nach wie vor überzeugt, dass das in fast allen Fällen der richtige Weg ist. Manchmal ist so wenig Zeit, weil es so hochakut ist, dass man da jetzt schon wählen muss, was man jetzt in welchem Moment anspricht. Aber im Großen und Ganzen ist das, was wir wissen und worüber wir sprechen, auch das, was ich den Eltern, den Kindern transportieren möchte und kommunizieren möchte. Es geht um sie und um ihre Situation und ich würde es mir selbst auch wünschen, dass man mir das transportiert. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, gerade als Kind zu sagen, ich möchte es jetzt nicht hören.
Gibt es da auch einen Unterschied? Entscheidest du manchmal auch mit dem Kind allein zu sprechen? Ist es für Kinder anders, wenn die Eltern dabei sind?
Absolut. Das entscheidet primär nicht ich, sondern es entscheidet das Kind und oder die Mutter und der Vater. Aber ich stelle ihnen das zur Wahl und mache das auch in der Regel so, also insbesondere wenn es um das Elterngespräch geht, sind die Eltern meist eh so, dass sie sagen, sie hätten das gern getrennt, weil sie dann auch die Möglichkeit haben, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen, weil die haben ja mitunter die schwierigste Position, weil sie haben, es geht um ihr Kind, das krank ist, schrecklichste Situation überhaupt. Sie haben ihre eigenen Emotionen, aber sie haben auch die Emotionen ihres Kindes. Und sie wollen das Kind schützen und deswegen ist es oft so, dass dann die eigene Angst und Verwirrtheit und auch Wut gar keinen Raum hat. Und es ist extrem wichtig, dass die einen Raum hat in diesen Gesprächen. Und deswegen ist es auch durchwegs relevant, da getrennte Gespräche zu führen. Nicht nur ob der Wortwahl und der Art und Weise, wie man das dann kommuniziert, sondern auch einfach, um den Gefühlen Raum zu geben.
Ich wollte jetzt auch ein bisschen auf diese Ananas-Geschichte hinaus, wo es ja darum geht, auch dass das auch das Kind dem schwergefallen ist, vor den Eltern Emotionen zuzulassen.
Es gibt natürlich auch die umgekehrte Situation, die du jetzt eben angesprochen hast, wo das Kind versucht, die eigenen Emotionen zurückzuhalten, um die Eltern nicht zu verunsichern. Und das tritt viel häufiger auf, als man es sich erwartet oder als ich es mir erwartet habe. Und das ist natürlich was, was einem als mehr oder weniger Außenstehende leichter auffällt, als wenn man jetzt in der Familienstruktur drin ist und in dieser schwierigen Situation. Und in diesem besagten Fall ging es darum, dass unsere Einschätzung eigentlich war, dass es dem Kind gar nicht so gut geht und dass es Schmerzen hat und die aber immer weglächelt und wie so ein Schablonenlächeln eigentlich, das undurchdringlich war. Und wir versucht haben eigentlich, das ganze Team ihr die Möglichkeit zu geben, drüber zu reden oder auch mal schlechte Gefühle zuzulassen. Und zugegebenermaßen war das dann oft recht holprig, weil sie das echt gut, also sie konnte das gut wieder abprallen lassen. Also sie hat uns da alle, die hat es richtig gut beherrscht, sich da abzukapseln. Und gleichzeitig hat man aber den Eindruck gehabt, dass es ihr jeden Tag schwerer fällt, weil sie einfach, das ist anstrengend, ständig was vorzutäuschen. Und die Mutter war total besorgt und wusste aber auch nicht, wie sie da jetzt dazu beitragen konnte, dass das Kind auch mal loslassen kann und diese Emotionen zulassen kann. Und wir haben uns dann gemeinsam, eigentlich das Kind hat dann ein Codewort angegeben. Und wenn sie dieses Codewort gesagt hat, dann habe ich alle anderen rausgeschickt, insbesondere auch die Eltern. Und dann war es okay, sich schlecht zu fühlen. Also es war das Codewort für schlecht fühlen. Und das hat extrem viel bewegt. Und dieses Schablonenlächeln war danach weg. Und es war auch weniger Lächeln da danach. Aber wenn, dann war das echt.
Was passiert dann, wenn es in Richtung einer Palliativentscheidung geht? Was passiert dann mit dem Team aus ÄrztInnen, aber auch mit Eltern, wenn so eine Entscheidung im Raum steht?
Ach, das ist wieder sehr unterschiedlich und individuell, je nachdem, wie lange und wie beschwerlich der Weg schon ist. Und je nachdem, wer man vor sich sitzen hat. Und das ist immer eine komplexe, schwierige, vielschichtige Situation, die sich nicht einfach lösen lässt, insbesondere nicht allein. Also das ist auch was wir Entscheidungen, die wir im Team treffen und die wir nicht an einem Tag treffen, sondern die wir in wiederholten Gesprächen treffen und auch gemeinsam mit der Familie. Und in meiner Erfahrung, und die ist begrenzt, weil es Gott sei Dank eine Situation ist, die sehr selten ist in der Kinderheilkunde, aber durchwegs vorkommt und man sich damit auseinandersetzen muss, war es oftmals das Kind, das uns da durchgeleitet hat, sowohl die Eltern als auch die Ärzte. Wir wissen natürlich rein theoretisch, was für Schritte einzuleiten sind aus medizinischer Sicht, aber es ist jedes Mal wieder spannend, was es für eine Reise ist. Es geht jedes Mal in eine andere Richtung, oder? Steigt auf einen anderen Zug auf und meistens sind die Kinder die Lokführer.
Das ist eine sehr schöne, wie nennt man das? Das ist nicht eine Metapher, sondern Ja, schon irgendwie, also ein schönes Wort.
Schon.
Kommen wir nochmal vielleicht zurück zu diesem hektischen Klinikalltag, wo du sagst, es ist eigentlich immer zu wenig Zeit, um eigentlich das, wo du sagst, wenn ich eine ernsthafte, schöne, offene Kommunikation umsetzen möchte, dann fehlt eigentlich dazu die Zeit. Wie schaffst du es dennoch dann eben, diesen Raum für Fragen und auch Ängste von PatientInnen, aber auch von den Eltern zu schaffen?
Das schaffe ich nicht immer. Also ich werde meinen Ansprüchen nicht mal ansatzweise gerecht. Aber was ich mache, ist, dass ich mir Freiräume schaffe. Also das geht eben situativ nicht immer, aber ich gehe dann hin und versuche ihnen zu vermitteln, ich sehe das, dass da noch Gesprächsbedarf da ist und mache dann mit ihnen zum Beispiel einen Termin aus. Entweder das ist wirklich dann, ich komme nach Visite nochmal oder wir telefonieren dann und dann oder ihr bekommt nochmal einen ambulanten Gesprächstermin und ihr lasst es mal setzen, überlegt euch Fragen und dann haben wir die Möglichkeit, das nochmal zu besprechen. Oder ich mache das, dass ich sage, wenn euch noch was einfällt oder ihr den Eindruck habt, da gibt es noch was zu besprechen, dann schreibt mir doch eine E-Mail und dann machen wir uns nochmal was aus. Und manchmal sprenge ich einfach meinen Plan und sage, ich bleibe jetzt einfach sitzen und mache das. Und das ist sehr heilsam, finde ich auch für einen selbst manchmal, weil die Prioritäten sehr verschwimmen in solchen hektischen Tagen. Und es ist so gut, wenn man dann es schafft, sie in seinen eigenen Augen zumindest zu sortieren, dass das jetzt einfach gerade wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da wieder losstarte und weiterlaufe, dann geht es ja um andere Kinder und Familien, die genauso Zeit brauchen. Es ist jetzt nicht so, als würde man dann nach Hause gehen, sondern man hat den nächsten individuell schwerwiegenden Fall und muss sich damit auseinandersetzen, Zeit finden und Worte finden. Und unabhängig davon natürlich auch die Therapie einleiten und den ganzen medizinischen Apparat in der Riesenklinik bedienen, was auch nicht immer leicht ist.
Wir kommen jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts und da fragen wir normalerweise die Eltern, die jemanden pflegen, was sie dem früheren Ich auf dem Weg geben würden. Dich würde ich fragen, was würdest du den pflegenden Eltern mit auf den Weg geben, die eben gerade erst zum Beispiel gerade erst eben auf eine schwierige Reise mit ihrem Kind gehen?
Das ist eine durchwegs herausfordernde Frage. Ich glaube, ich würde ihnen sagen, dass sie stärker sind, als sie denken, dass sie über sich selbst hinauswachsen werden und dass es unfassbar wichtig ist, das, was einen beschäftigt, auch wirklich zu besprechen und für sich und für sein Kind einzustehen. Wie schon erwähnt, wir sind in so einem Riesenapparat oft mal gefangen, wo wenig Zeit ist. Und ich brauche auch die Familie und die Eltern, die mir sagen, ich muss da jetzt drüber reden, das beschäftigt mich. Mein Kind schläft nicht zu Hause. Ich brauche die Kommunikationsseite von der Gegenüberseite. Und ich finde es sehr wichtig, dass sie da beharrlich sind. Ich finde es sehr wichtig, dass sie da für sich selbst und für ihr Kind einstehen. Und das ist überhaupt nicht nervig. Das ist weder anmaßend noch unangebracht, sondern das ist einer der wichtigsten Punkte.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch.
Gerne. Ich bedanke mich.
Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Pflegende Eltern Lebensgeschichten. In dieser Folge habe ich mit Denise gesprochen. Sie ist Ärztin für Kinderheilkunde und konnte mir viel über ihren Alltag in der Kinder- und Jugendmedizin erzählen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Casinos Austria für das Sponsern dieser Folge. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.